nach dann letztlich eine rhetorische Frage, aber meinst du das ernst? Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, in meiner Stärke, in meiner Schwäche? Dummerweise heißt gerade meine Predigt auch so, ist das dein Ernst? Und von daher passt diese Frage ja natürlich auch ganz gut. Ja, man singt ja leicht was, man bekennt ja leicht was, man sagt auch leicht was, wenn alle anderen das auch mitsagen, ne? Egal bei welcher Veranstaltung, von Gottesdienst, Fußballstadion, Demonstration, da wird schnell was mitgesagt. Und man muss sich, zumindest tue ich das meistens, bemühe ich mich, sage, vielleicht hältst du lieber die Klappe, wenn ich das nicht so ernst meine. Aber man macht das ja gerne dann doch mit. Es soll ein bisschen Herausforderung sein in dieser Predigt. Es soll kein Anschiss werden. Das bringt auch meistens nicht so viel, auch wenn sowas manchmal vielleicht nötig ist, wie im Alltag auch. Der ein oder andere kriegt mal einen, wenn mal was nicht richtig läuft. Aber es gibt sicherlich auch andere Methoden. Ich finde das immer total gut, wenn man gemeinschaftlich vorankommt. Gerade in der letzten Woche haben wir so ein kleines Projekt gehabt, da hat ein Kunde einen besonderen Wunsch gehabt und wir haben überlegt, wie können wir das machen, viele verschiedene Ideen und so. Und nachher kamen so 3-4 Leute zusammen die Idee haben, damit da was raus wird. Und dann freut man sich darüber und denkt, hey, ist genial. Wir haben, das könnte man so machen, das könnte man so, und dann kommt der Nächste noch mit einer Idee dazu und das wird immer besser. Und dann kriegt man so ein Projekt auch hin. Und es gibt auch Leute, die haben immer Angst, wenn sie vor Herausforderungen stehen. Herausforderungen sind Katastrophen, Herausforderungen sind etwas, was ich nicht mag. Das stört mich nicht, vielleicht muss ich mich anstrengen, vielleicht habe ich schon zu oft versagt. Und dann gibt es Menschen, die sagen, naja, Herausforderung ist das, was ich brauche. Also wenn ich schon alles kann, ist es langweilig, jetzt muss ich was Neues anfangen. Da sind wir total unterschiedlich, ne? Das ist irgendwie so. Das hat vielleicht mit unserem Leben ein bisschen was zu tun, wie wir es gelebt haben. Das hat vielleicht auch irgendwas mit unseren Genen zu tun. Ist auch nicht so wichtig. Wir sind unterschiedlich, aber ohne Herausforderungen und ohne diese zu meistern, kommen wir nicht voran. Wenn ein Kind alles kriegt und jederzeit, dann wird es nichts lernen. Ihr kennt diesen Witz vielleicht, ne? Da ist ein Kind, das spricht nicht 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre und es hat eigentlich noch kein Wort gesprochen. Und eines Tages beim Frühstückstisch, Mama, könnte ich mal bitte den Zucker haben? Ja, du sprichst, was ist los, du sprichst. Bis jetzt war immer alles da. Ja, also so nach dem Motto, ne? Weil ein Kind nicht das Bedürfnis hat, da oben an den Schrank ranzukommen, wird es vielleicht nicht laufen lernen. Es ist normal, wenn es aus der Liege, Krabbel, Drehposition hin und her, vom Hintern rumgerutsche auf der schönen weichen Windel, irgendwann mal probiert, sich irgendwo hochzuziehen. Und 10-mal wieder drauf fällt, ach, was weiß ich, 100-mal. Das ist normal, das sind aber Herausforderungen, ne? Die Muskeln müssen gestärkt werden. Das ist total normal und dann geht das weiter. Wie mache ich das? Kann ich das auch? Kann ich dir helfen? Kann ich das? Kann ich jenes? Wenn du immer sagst, nee, lass mal, das kannst du eh nicht, dann wird es auch gelassen. Auf ewig wahrscheinlich. Herausforderungen und Herausforderungen zu meistern, die bringen uns weiter. Das ist ganz wichtig. Meinst du das ernst? Das ist etwas, was sich vielleicht nicht durch die ganze Predigt zieht, aber die solltet ihr im Hinterkopf behalten, diese Frage. Und ich will ein bisschen weitermachen mit über diese Geschichte vor genau 4 Wochen. Oder ja, genau 4 Wochen sind das her. Da ging es um diese Geschichte, die uns berichtet von dem Naaman oder Naeman, je nach Übersetzung, von dem Mädchen, was gefangen genommen wurde und in seinem Haushalt lebte, von seiner Krankheit und Gesundung. Und ich habe euch gesagt, wahrscheinlich werde ich beim nächsten Mal mit diesem guten Mann weitermachen. Und deswegen ist es, ja, meinst du das ernst? Tipps sozusagen von einem General oder von einem General etwas lernen. Weil ich glaube, man kann von Naeman etwas lernen. Einfach dadurch, dass man sich anguckt, was hat ihn so ausgezeichnet oder was hat ihn ausgemacht, was beschreibt ihn. Und dann will ich einmal der Frage nachgehen, was beschreibt ihn, was kennzeichnet ihn, was hindert ihn oder was blockiert ihn in bestimmten Sachen und eben, was kann ich von ihm lernen. Also, das kennzeichnet Naeman. Er war ein angesehener, erfolgreicher Mann und er war ein Stratege. Schließlich war er der Herr Oberst der Syrer. Da muss man strategisch sein. Da muss man schon etwas im Hinterkopf haben, da muss man strategisch denken können, wenn man dabei erfolgreich sein will. Ich möchte ein paar Verse mit euch so durchgehen. Jetzt erstmal den ersten Vers aus dem 2. Könige Kapitel 5. Da heißt es, Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, galt bei seinem Herrn viel und stand in hohem Ansehen. denn durch ihn hatte Gott, der Herr, den Syrern den Sieg verliehen. Das ist etwas, was ihn beschreibt. Dieser Naaman, der Feldhauptmann des Königs, das ist erstmal sozusagen der Beruf, ja, galt bei seinem Herrn viel. Denn er hatte Erfolg, denn er hatte Sieg gebracht. Und deswegen war er angesehen. Dann, das Zweite, da habe ich dann meine Frau gefragt, gibt's da noch ein schönes Wort für? Aber sie hat gesagt, ja, dann sag's doch einfach, wie das ist, ne? Weil ich sage, was ist das Gegenteil von beratungsresistent? Ja, ich weiß nicht, fällt euch da ein Wort zu ein? Uns ist keins eingefallen, aber er ist das Gegenteil von beratungsresistent. Das kennzeichnet ihn auch. Und er ist loyal und er ist hingegeben. Der dritte Vers im 5. Kapitel. Das war nachdem, er hat diese Krankheit gehabt, Aussatz, und dann sagt dieses Mädchen, was als Gefangene aus Israel weggeführt wurde und bei ihm im Haushalt war, ach, wenn mein Herr, also dieser syrische General, sich doch an den Propheten zu Samaria wendete, dann würde der ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman zu seinem Herrn, also zum König, und teilte ihm mit, so und so hat das Mädchen berichtet, das aus dem Lande Israel stammt. Darauf entgegnete der König von Syrien, nun, gut, zieh hin. Ich will dir ein Schreiben an den König von Israel mitgeben. Da machte er sich auf den Weg, nahm 10 Talente Silber mit, 6000 Schekel Gold und 10 Festgewänder. Das ist dann schon eine gewisse Menge. Der hat auch ein paar Tierchen mitgenommen, die das alles tragen können. Und natürlich Diener und so weiter. Was ist mir aufgefallen? Wie gesagt, er ist nicht beratungsresistent. Da ist so eine kleine Sklavin in seinem Haus, die hat einen Tipp. Was verstehst du schon, ne? Was soll das für ein Quatsch sein? Außerdem, wir haben gewonnen. Wir haben über Israel gewonnen, ja? Also, ihr seid die Verlierer und, naja, nett gemeint, aber vergiss es. Er ist nicht beratungsresistent. Er nimmt das an. Natürlich, sicherlich kann man sagen, ja gut, er wird gesagt haben, das wird die letzte Hoffnung sein. Das kann schon sein. Aber wie oft ist das nicht das entscheidende Argument? Er lässt sich sozusagen beraten. Er nimmt diesen Tipp an. Und er übergeht auch den König nicht. Er macht das nicht alles auf eigene Faust. Ich habe eine Idee, ich habe eine Entscheidung, wo er auch immer die kommt, und das ziehe ich jetzt durch. Nein, ein Stück weit könnte man sagen, er hält den Dienstweg ein, obwohl er den vermutlich gar nicht einhalten müsste. Er war schließlich jemand. Er geht zu seinem König und sagt, so und so ist das. Und der König bestärkt ihn damit und sagt, gut, dann geh hin, ich werde das unterstützen, ich schreibe einen Brief. Man sieht da drin, dass er Ansehen beim König hatte. Der war ihm nicht egal. Ja? Dann war er wohlhabend, wie man sieht, was er da alles mitschleppt. Denn das heißt nicht, dass der König das mitgegeben hat. Das muss aus seinem Privatvermögen gewesen sein. Der war wohlhabend, unabhängig jetzt, woher das Ganze kommt. Aber er hat etwas und er wusste auch um den Wert seines Lebens. Er war sich sicher, ich kann da sehr viel und ich muss da sehr viel ausgeben, denn mein Leben, meine Gesundheit ist mir da wichtiger. Das waren so seine Eigenschaften. Und er ist nicht arrogant. Auch das sehe ich da drin, dass er sich mit seinem König einlässt, dass er sich beraten lässt. Und als er dann zum König von Israel kommt und der sich total aufregt, was will der hier? Der will doch bloß wieder Krieg anzetteln, Streit machen. Bin ich Gott? Kann ich ihm da helfen? Nee. Da sagt er nicht, pass mal auf, du wirst mir helfen. Wir sind die Gewinner. Man hört überhaupt nicht, was er da sagt. Natürlich, die Geschichte ist total eingekürzt, keine Frage. Aber er bricht da keinen Streit vom Zaun. Ist da recht friedlich. Für jemand, der gewonnen hat, ein General, ist er da sehr friedlich. Er ist nicht arrogant, er sagt nicht, so pass mal auf, so gehst du mit mir nicht um. Ne? Und was ihn auch auszeichnet oder beschreibt, er ist jemand, der natürlich einen gewissen Stolz hat. Wie eigentlich wir alle. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Es gibt ein paar Leute, die sagen vielleicht von sich selber und empfinden das so und alle anderen auch. Die sind so ganz unten, darf gerne auf mir rumtrampeln, ich bin gerne Fußmatte, aber im Normalfall, wir haben so einen gewissen, das nennt man so einen gewissen Stolz, ne? Wir sind ja auch jemand. Also immerhin eine Person, immerhin ein Mensch. Und das hat er auch gehabt. Und er war ja auch jemand, wie man so sagt. Ja, wie gesagt, angesehen beim König, erfolgreich. Das gibt einem so ein gewisses Standing. Ist doch logisch. Weiter im Vers 11 und 12 im fünften Kapitel. Da ist der Prophet oder hat der Prophet schon zu ihm schicken lassen und lässt ihn sozusagen über den Diener des Propheten, über den Gehasi abfertigen und gibt ihm so eine Anweisung, tauch dich 7-mal im Jordan unter, dann bist du sauber. Der Jordan war von der Stelle aber auch fast eine Tagesreise entfernt schon, das muss man auch noch wissen, das waren also durchaus immer Entfernungen dabei. So, und jetzt ist darüber, wurde Naaman unwillig und fuhr mit seinem Wagen weg mit den Worten, ich hatte als sicher angenommen, er selbst, also der Prophet, würde zu mir herauskommen, vor mich hintreten, den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen, seine Hand nach der aussätzigen Stätte hin schwingen und so den Aussatz wegschaffen. Sind nicht der Amana und der Farfa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht in ihnen baden, um rein zu werden? Damit wandte er sich um und entfernte sich voller Zorn. Der fühlte sich gekränkt, nicht ordentlich behandelt, nicht standesgemäß behandelt. Ich hatte gedacht, so und so läuft das ab. Damit kommen wir zum zweiten. Das hindert Naaman oder Naaman. Es ist seine Vorstellung, wie etwas funktioniert. Auch da sind wir sehr unterschiedliche Menschen. Es gibt Leute, die haben immer sehr feste Vorstellungen, wie es zu laufen hat. Das ist nicht nur, weil sie was zu bestimmen haben, sondern weil sie grundsätzlich der Meinung sind, so, ich habe mir das durchdacht und so muss das laufen. Wenn das nicht so läuft, dann ist es nicht gut. Dann passt mir das nicht. Und natürlich seine Vorstellung, sein Stolz, dass diese Vorstellungen auch so umgesetzt werden, dass man respektvoll mit ihm umgeht, das hat er ja auch gehabt. Ich habe gedacht, der macht da wirklich was. Ich meine, so einen Diener zu mir zu schicken und einfach so sagen, hier, Chef sagt, mach mal so und so. Sag mal, wer bin ich eigentlich? Hä? Weißt du, wer hier vor dir steht? Und er war wütend. Er entfernte sich voller Zorn, heißt es hier. Der Stratege, der er ist, der reagiert hier total emotional. Also alles logische Denken, könnte man sagen, hat ihn hier verlassen, obwohl er seine Antwort total logisch begründet. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ob die Gewässer, die er da aufzählt, die Flüsse, da besser sind als in Israel, der Jordan. Aber das war für ihn eine logische Begründung. Also die sind doch alle mal besser und dann kann ich das auch zu Hause machen. Habe ich es nicht so weit zur Umkleide, ne? Also er probiert schon irgendwie einen Grund zu finden und zu sagen, das ist Schwachsinn, das so zu befolgen. Anders haben wir dasselbe Ergebnis. Kann ich mich auch, so ein blödsinniger Vorschlag, mich da unterzutauchen im Jordan. Also in meinen Augen ist der dreckig. So, ich gehe mal davon aus, dass es, nehmen wir mal an, das stimmt. Wahrscheinlich ist er auf seiner Reise da ein Stück am Jordan auch längs gelaufen. Schließlich am Fluss längs zu reisen, ist meistens so eine etwas ebenere Strecke als quer über die Berge. Aber das Ergebnis, wenn er seinen Dickkopf durchgesetzt hätte, wäre total verschwendete Zeit gewesen, verschwendetes Geld. Er hat ja einen riesen Aufwand betrieben. Ich weiß nicht, wie viele Diener bei ihm dabei waren, wie viel Maulesel er dabei gehabt hat und die Zeit, die er gebraucht hat. Aber das wäre alles verschwendete Energie, Zeit und Geld gewesen, wenn er es jetzt nicht gemacht hätte. Meistens sieht man das an sich selber nicht, aber vielleicht hast du es trotzdem schon mal gemacht. Du hast dich total sturköpfig, bockig verhalten, weil du hier drin getroffen wurdest. Natürlich oder wahrscheinlich hast du vielleicht auch logische Gründe gefunden. Also zumindest in deinen Augen logische Gründe, warum das nicht so geht und warum das anders sein müsste. Und andere Leute sehen das bei einem viel selber, wie doof diese Entscheidungen sind und wie blöd dieses Verhalten ist. Sieht man selber nicht so. Ist dann auch manchmal nett, vielleicht wenn man jemanden hat, der einen darauf hinweist. Aber vielleicht erkennst du es auch selber. Vielleicht hast du dich schon mal so doof benommen. Ich habe mich auch schon manchmal doof benommen. Das Gute ist, das habe ich alles wieder vergessen, deswegen kann ich euch das nicht erzählen. Es tut mir jetzt echt leid. So, ist jetzt doof gelaufen, aber ist halt so, ne? Aber wenn deine Begründung ist, ich lasse mir das nicht alles bieten, dann würde ich mal sagen, kannst du zu 90% davon ausgehen, dann bist du schon so ein Fall. Weil wenn deine Entscheidung einfach ist, ich lasse mir das so nicht bieten, dann hat das was damit zu tun, du empfindest es als Frechheit. Und die Entscheidung, die du dann triffst, ist ja meistens genau das Gegenteil von dem, was irgendjemand möchte damit. Das kann ja vieles sein. Das kann der Kampf gegen das System sein, was dir deine Freiheiten nehmen will. Das kann der Kampf gegen Ungerechtigkeit sein an einem Arbeitsplatz, dass er jemand anders die Lorbeeren einheimst oder andere Ungerechtigkeiten, die wir so erleben. Keine Frage, da braucht jetzt hier keiner mehr auf mein Engagement zählen, ne, wenn man mich so behandelt. Ganz logische Konsequenz, wie du mir, so ich dir. Ne, das ist alles logisch. Das hat was mit einer Verletzung zu tun. Ja, man hat mich in der Gemeinde hier nicht liebevoll genug behandelt. Ne? Warum? Weil man meine Situation überhaupt nicht versteht. Das ist bei mir wirklich was anderes. Das ist so. Ja, und die wollen aus mir irgendwas machen, was ich überhaupt nicht bin. Jeder hat da rumzumeckern und ach, fürchterlich, ne? Ich werde schon zeigen, dass ich bin total unabhängig davon, von eurer Meinung, ne? Um das mal von der Einleitung aufzunehmen. Andere Leute sehen das ganz schnell, wenn da jemand bockig ist. Man selber nimmt das ja ganz anders wahr. Man hat ja recht. Das geht dir so wie mir auch. Da muss man manchmal noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber diese Art von Stolz, das kann man mit mir so nicht machen, ne? Die bringt dich nicht weiter. Die bringt mich auch nicht weiter, das ist so. Ich bin auch eher, oder zumindest war ich das, ob das heute ist, das glaube ich nicht mehr ganz so, aber eher jemand, der immer gerne das Gegenteil von dem macht, was andere von einem erwarten. Weil man da ja so frei und unabhängig ist, ne? Das hat sich, glaube ich, schon ein bisschen gebessert. Aber so, ich kann das durchaus gut nachvollziehen. Dass man so ist. Aber dieser Stolz, der bringt einen nicht weiter. Und ist so ein bisschen ähnlich wie mit der Unabhängigkeit von der Einladung. Das sind so Begriffe, man kann sie einfach auch falsch leben, falsch interpretieren, falsch verstehen. So ist das mit dem Wort Stolz auch. Ja, wenn du stolz bist, wie viele es sagen, auf etwas, was dir total gut gelungen ist, was super gelaufen ist, wo du richtig froh drüber bist, weil das einfach, ach, herrlich, und das Ergebnis stimmt auch, ne? Sag mal, total stolz drauf, ne? Oder ich bin stolz auf meine Kinder oder dies oder das. Diese Art von Stolz, wenn man dieses Wort dafür benutzen möchte, die hindert einen ja daran nicht, dass man Kritik annimmt, Verbesserungsvorschläge einbaut. Das ist auch alles nicht das Dramatische. Um diese Art von Stolz geht es nicht. Man könnte auch einfach sagen, ich bin froh darüber. Sagen auch manche, ich bin stolz, Deutscher zu sein, was bei uns ja eher ein bisschen verschrien ist. Aber wenn man den Begriff so benutzt, warum nicht? Ich kann auch sagen, ich bin doch froh, dass ich hier lebe. Stolz drauf sein kann ich grundsätzlich nicht, weil es ja gar nicht meine Leistung ist. Und wenn es meine Leistung wäre, müsste man auch noch Fragezeichen machen, weil warum kann ich das denn? Ist das mein Verdienst, dass ich das kann? Ja, ich habe ja auch gelernt, ich habe studiert, ich habe das gemacht, das. Natürlich ist das meine Leistung. Du, wenn du ein bisschen blöd im Kopf zur Welt gekommen wärst, hättest du es nicht gekonnt. Ganz einfach. Worauf will man da stolz sein? Ne? Nur mal so vom Begriff. Aber wenn es so ein Stolz ist, der dir sagt, ja, ich bin ja eigentlich was Besseres, ne? Mir braucht keiner was sagen, ich weiß das, dann haben wir das Problem. Und irgendwo dazwischen pendelt sich manches dann auch irgendwie so ein. Ne? Warum soll man nicht sagen, ich bin stolz auf meine Kinder oder ich bin froh über meine Kinder, dass die das so toll können, dass die das so toll machen oder irgendetwas. Oder ey, diese Idee war ja genial von mir, da haben wir ja richtig was geschafft. Warum denn nicht? Warum soll ich mich nicht darüber freuen? Aber wenn einer sagt, pass mal auf, da können wir noch ein bisschen verbessern. Oder das nächste Mal machst du das und das dabei anders, damit vielleicht nicht ganz so viele Leichen auf dem Weg rumliegen. Ne? Oder andere einbinden, dann kann man auch das annehmen. Man darf sich aber auch freuen über Sachen, die einem gelingen. Ne? Und wenn du stolz darauf bist, wie demütig du bist, ne? Ja, nee, da sind wir schon wieder falsch. Aber warum soll man sich nicht über Sachen freuen, die einem gelingen? Auch wenn man reift und wenn man merkt, Mensch, früher habe ich total anders reagiert und heute habe ich das unter den Füßen. Ich reagiere schon ganz anders. Warum soll man sich dann drüber nicht freuen? Das ist etwas, was das hindert uns überhaupt nicht im Weiterkommen. Es ist blöd zu sagen, wenn dich einer lobt, sagt, ach nee, nicht loben, bloß nicht, kommt alles von Gott oder ach, kann ich auch nichts für oder so. Nimm doch ein Lob ruhig an. Ist doch schön. Muss ja nicht gleich heißen. Tja, da kann man mal wieder sehen, ne? Das muss das ja nicht heißen. Das ist der falsche Stolz. Solche Begriffe sind immer ein bisschen, man muss sie erklären letztlich, ne? Worüber rede ich gerade, ja? Aber wenn du meinst, du bist so stolz, du bist was Besseres und der hat dir gar nichts zu sagen, dann wird's echt zum Problem. Manchmal liegt das relativ nah beieinander. Man kann auch schnell vom einen ins andere reinrutschen, ne? Aber immer alles abzulehnen, wo jemand dir sagt, hey, das fand ich total toll, ist blöd. Zum einen trittst du da denjenigen ein bisschen vor Schienbein, der dich gerade gelobt hat. Ne, weil eigentlich wollte er dir gerade was Gutes tun und du sagst, brauche ich nicht. Ne? Ist gar nicht so nett. Muss gar nicht sein. Man kann auch ruhig dankbar sein für sich selber und für andere, wenn Sachen toll waren oder wenn sie gut angekommen sind. Keine Frage. Aber man muss sich nicht überheben, ne? Und damit auf anderen rumtrampeln. Weil wenn man diesen anderen Stolz hat, dann geht's eigentlich letztlich ganz schnell darum, wie dieser Spruch so sagt, ne, wer Erfolg hat, hat Recht. Das stimmt zu 99% nicht. Das stimmt nur in einem einzigen Fall, wenn Erfolg das einzige Ziel ist und der einzigste Maßstab. Dann gilt das, wer Erfolg hat, hat Recht, weil dann vollkommen egal ist, wie du da hingekommen bist. Wenn es nur darum geht, dass du Erfolg hast, welche Art auch immer, dann stimmt das nur, wenn das das einzige Ziel ist, dass wer Erfolg hat, Recht hat. Aber wenn es um richtig und falsch geht, ist dieser Satz Quatsch. Es gibt Leute, die kommen tierisch gut voran. Die haben wahnsinnig viel Erfolg und sie haben in den meisten Sachen, wie sie handeln, wie sie denken, Unrecht. Und sie tun Unrecht. Also dieser Satz stimmt nur in einer einzigen Position. Wenn Erfolg das einzige ist. Aber nicht, wenn der Weg ist. Und damit, wenn man in der Richtung unterwegs ist, das ist dann so, ne, der Zweck heiligt die Mittel. Weil dann ist ja alles recht, um zu Erfolg zu kommen. Und das ist in Gottes Augen überhaupt nicht recht. Deswegen, dieser Stolz führt einfach zu schlechten Sachen. Und diese Gefühle, die der Ehemann da hatte, die hatten letztlich Unrecht. Der fühlte sich gekränkt und sagt, das kann ich auch zu Hause machen, was soll der Quatsch? So lasse ich mit mir nicht umspringen. Aber seine Diener, die hatten Recht. Verse 13 und 14. Da traten seine Diener an ihn heran und redeten mit den Worten zu ihm, mein Vater. Nun kann man sagen, das ist so ähnlich wie jetzt mal lateinischen Papst, ne? Anrede halt. Aber auch mit dem Vorhergegangenen und was man so sehen kann, aus dem bisschen, was da steht, dass er nicht beratungsresistent ist, empfinde ich da einen großen Respekt von seinen Dienern auch. Die wissen, ich kann ihm etwas sagen und er macht mir nicht den Kopf kürzer. Es gibt ja Leute, die haben viel Macht, die lassen sich nichts sagen und die haben auch keine Leute mehr, die ihnen weiterhelfen. Weil sie genau wissen, wer jetzt etwas gegen mich sagt, der ist ein Kopf kürzer. Die sind beratungsresistent und da traut sich keiner. Hier, die Diener trauen sich. Sie sprechen ihn respektvoll an mit meinem Vater. Wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, so hättest du es sicherlich getan. Die kennen den. Der Mann hat Herausforderungen geliebt. Geht nicht, gibt's nicht. Das war ein Stratege, ein Kämpfer, einer, der Pläne durchzieht, der Schwierigkeiten überwunden hat und deswegen auch siegreich war. Die kannten den. Wie viel mehr also jetzt, da er nur zu dir gesagt hat, bade dich und du wirst rein. Die reduzieren das auf den Kern. Mach das. Die sprechen nicht das Wort Jordan an oder sonstige Sachen, bestimmter Punkt. Sie sagen, das ist doch eine total easy Aufgabe. Bade dich. Und du wirst rein. Total reduziert auf das Wesentliche. Sie helfen ihm dabei, mal wieder einen klaren Kopf zu kriegen, ne? Als er sich nun an den Jordan hatte hinabfahren lassen und sich nach der Weisung des Gottes mal 7-mal darin untergetaucht hatte, wurde sein Leib wieder so rein wie der Leib eines kleinen Kindes. Also er wird gestaunt haben, mit vielleicht 50, 60, keine Ahnung wie alt er war, auf einmal wieder eine Babyhaut zu haben. Weiß ich nicht, Bartwuchs, keine Ahnung. Aber würde ihn schon sehr überrascht haben, dass die Haut wieder total frisch, glatt, gespannt war. Träumt ja alle von, ne? Aber das war ein Erfolg, der hat ihn umgehauen. Der Knackpunkt war nicht, dass irgendwas schwierig war. Der Knackpunkt war hier sein Stolz, das hat ihn gehindert. Und das ist oft ein Hinderungspunkt, gute Wege zu gehen. Das ist auch ein Hinderungspunkt, wenn es darum geht, meine ich das ernst, Jesus sei der Mittelpunkt in meinem Leben. Meine ich das ernst, wenn ich sage, ich fange jetzt an, ein Leben mit Gott, nach Gottes Plan, mit ihm zusammenzuführen. Das ist mit Sicherheit mit 50, 60 und 70 viel schwerer als mit 15, 20. Warum? Weil man sein Leben ja schon zum Großteil gelebt hat. Man hat Sachen gut gemacht, man möchte gerne daran festhalten, man ist geprägt, man hat aber auch viel Mist gemacht, auch das weiß man meistens. Und jetzt zu behaupten, das ist alles Murks. Ich habe auf das falsche Fundament gebaut, auf die falschen Leute gesetzt, auf die falschen Gedanken gesetzt. Ich möchte umkehren, ich möchte mich umwenden. Das ist übrigens Buße tun vom Wort her und nicht sich mit der Peitsche auf den Rücken zu hauen. Umkehren, eine andere Richtung einschlagen. Das Gegenteil. Das ist viel schwerer, wenn man schon lange geprägt ist. Und wenn man schon, ja, einfach ein großes Päckchen mitschleppt. Und da ist dann der Stolz schnell im Weg. Je früher, deswegen ist es gut, wenn Kinder lernen, Gott zu vertrauen, das ist viel einfacher. Je früher, umso besser. Der Knackpunkt war sein Stolz. So, und was kann ich mir abgucken? A, nicht beratungsresistent sein, habe ich vorhin schon gesagt. Demütig sein, die beiden gehören ja auch irgendwie zusammen. Ein Hochmütiger ist selten nicht beratungsresistent, sondern der ist dann meistens eher beratungsresistent. Außer er kann daher sagen, war meine Idee, obwohl sie geklaut war, ne? Aber ein demütiger Mensch kann sagen, habe ich von dem übernommen. Oder der hat mich da weitergebracht. Oder danke dir, dass du mir da geholfen hast. Das kann jemand sagen, der demütig ist. Egal in welcher Position er ist. Herr Doktor von und zu oder der Fahrer auf dem Müllwagen. Vollkommen egal, an welcher menschlichen Position du da bist. Und das Dritte, gottesfürchtig sein. Das ist das eigentlich, was mich zuerst bei dem Naaman fasziniert hat. Das, was jetzt kommt. Neben diesen menschlichen Qualitäten. Ab Vers 15. Er kehrte nun mit seinem ganzen Gefolge zu dem Gottesmann zurück. Also wahrscheinlich wieder so eine Tagesreise, wenn der da in der Stadt Samaria lebte, wie es da beschrieben wird. Samaria ist eine Stadt, ist aber auch ein Gebiet. Wahrscheinlich war er aber in der Stadt Samaria und dann waren das, glaube ich, so um die 40 Kilometer Luftlinie, geht aber berghoch und so ist. Also der war da mit Sicherheit einen Tag unterwegs, wenn nicht gar länger. Er also wieder zurück. Und dieses Mal trifft er ihn auch mal. Dieses Mal kommt ihm ja kein Diener entgegen, sondern er lässt sich da offenbar zu dem Haus führen. Und trat nach seiner Ankunft vor ihn hin und sagte, wisse wohl, jetzt habe ich erkannt, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, als nur in Israel. Dass es Gott gibt, dass es Wesen gibt, die man anbeten muss, das war ihm eigentlich schon klar. Das wurde in seinem Heimatland ja auch gemacht. Aber da, was wirklich Gott ausmacht, dieses total Übernatürliche und dieses Barmherzige, das wird ihm auf einmal klar. Seine Heilung ist für ihn ein Gottesbeweis. Und das ist auch etwas, das beweist für jemand anderen überhaupt nichts. Dass der Naaman gesund ist, gesund geworden ist, dass du gesund geworden bist oder der Nachbar irgendwo oder sonst wer, das beweist für mich vielleicht gar nichts. Aber für dich kann es genau der Gottesbeweis sein. Und bei ihm ist das so. Er sagt auf einmal, ich habe das erkannt. Es gibt keinen anderen Gott. Das ist einfach so. Für mich ist das jetzt absolut klar. Er ist im Land des Feindes, eines besiegten Volkes. Und er findet heraus, da wird der richtige Gott verehrt. Ein Gott, der wirklich diesen Titel zu tragen hat. Der definitiv da oben ist. Und auch das ist Demut. Das anzuerkennen. Und er entscheidet sich, ich will jetzt richtig Gott dienen. Das sagt er zwar, jedoch das sagt er im Prinzip schon, in dem, was jetzt eigentlich so kommt. Vers 17, nachdem er viele Geschenke angeboten hat, deswegen fängt der Satz so ein bisschen komisch an und der Prophet das abgelehnt hat. Ja, wenn denn nicht, also wenn du meine Geschenke denn nicht willst, aber so möge doch deinem Diener, dem General da, wenigstens eine Last Erde, so viel wie ein paar Maultiere tragen können, mitgegeben werden. Denn dein Diener wird fortan keinem anderen Gott Brand- und Schlachtopfer darbringen als dem Herrn allein. Ich habe das Wort Herrn hier mal rot gedruckt. Ihr seht, das ist auch alles in Großbuchstaben geschrieben. Das ist mir tatsächlich erst jetzt aufgefallen, dass es mittlerweile sehr viele neuere Bibelübersetzungen gibt, in denen das Wort, ich sag mal grammatikalisch oder orthografisch besser gesagt, richtig geschrieben, ein großer Anfangsbuchstabe und dann die Kleinbuchstaben, wiedergegeben wird. In allen, sage ich mal, klassischen Bibelübersetzungen wird das entweder komplett groß geschrieben oder mit zwei Großbuchstaben. Warum? Weil hier im Original nicht das Wort für Herr steht, sondern Jahwe. Und so hat man sich irgendwann mal entschieden, wir machen das wie die Juden, die schreiben den Namen nicht, sie sprechen ihn nicht aus, sie schreiben dann oder nennen das Adonai, also Herr, und das machen wir im Deutschen auch so. Aber damit man es unterscheiden kann, schreiben wir das anders. Und das ist manchmal für das Verständnis ja durchaus sinnig, weil ja hier wurde ja auch dauernd von Herr geredet. Mein Herr, dein Herr, möge eurem Herrn, und wer ist denn jetzt was? Who is who, ne? Also Hoffnung für alle, gute Nachricht, neues Leben, die schreiben das alles normal, sozusagen. Und die neue evangelistische Übersetzung, die schreibt da sogar Jahwe. Und diese klassischen Übersetzungen machen das entweder komplett in Großbuchstaben oder die Luther in zwei, die ersten beiden Großbuchstaben, falls ihr da schon mal drüber gestolpert seid. Hier steht also der Gottesname drin. Ja, und ich will keinem anderen Gott als Jahwe Brand- und Schlachtopfer bringen, sagt er hier. Der Mann hat, das ist ein General, der trifft zügig Entscheidungen, ne? Der hat gemerkt, das ist jetzt die absolute Realität. Boah, ich habe das gemacht gegen allen Widerstand. Gott hat mir geholfen, ich will keinem anderen Gott dienen als ihm. Jetzt will er der Erde mitnehmen. Symbol, das mit der Erde, das kennt man ja auch von anderen Leuten, die da aus dem Flugzeug stürzen und dann auf den Boden gleich müssen. Hat immer scheinbar einen besonderen Grund. Ich persönlich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Auf jeden Fall wollte er da so ein bisschen Erdreich mitnehmen und darauf offenbar als Verbindung zum Land Israel und zu dem Gott, den die Israeliten verehren, seine Schlachtopfer bringen. Man möge es mir doch erlauben, das mitzunehmen, ne? Weil ich möchte so und so leben. Dann Vers 18, nur in einem Stück wolle der Herr, Jahwe, wolle der Herr mit seinem Diener, ich, ne, also der General, Nachsicht haben. Wenn mein königlicher Herr in den Tempel Rimnons geht, das ist eben der Gott, der dort verehrt wurde, um da selbst anzubieten und sich dabei auf meinen Arm stützt und sich im Tempel Rimnons niederwirft und ich mich dann ebenfalls im Tempel Rimnons niederwerfe, so möge Gott, der Herr, auch da wieder, Jahwe, in diesem einen Fall deinem Diener Verzeihung zuteil werden lassen. Er, also Elisa, sprach, ziehe hin in Frieden. Der Mann ist wieder sozusagen intellektuell ganz bei Verstand. Der weiß, was seine Entscheidung bedeutet. Es gibt nur einen Gott. Ich will nur diesem einen Gott geben. Aber es gibt in meinem Berufsleben eine Schwierigkeit. Der König ist offenbar auf diese Stütze angewiesen. Wahrscheinlich war der König noch ein bisschen älter und schwächer. Und da hat er sich sicherlich den höchsten General genommen, damit es vernünftig aussieht und nicht eine Krankenschwester. Und er sagt, das ist dann mein Problem. Mein Herz will, ist nicht dabei. Ich weiß, dass das eigentlich nicht geht. Das kann nicht gut gehen. Woher weiß er das? Ich weiß nicht, wie lange die beiden gesprochen haben, der General und der General. Mir scheint, dass dieser Mann, der denkt logisch voraus, der erkennt die Situation. Er weiß, wenn ich einem Gott wirklich diene, dann bin ich loyal. Das war sein Leben auch gegenüber seinem König auszeichnet. Ich bin loyal, ich bin dem verbunden, ich bin hingegeben. Und er weiß, dass man damit nicht spielt. Sieht jetzt dieses Problem und sagt, bitte, können wir da eine Vereinbarung treffen, ne? Mein Herz ist nicht dabei, aber ich muss das einfach machen. Ich kann meinen König da nicht hängen lassen. Elisa sagt ihm, alles gut. Zieh hin in Frieden. Mir zeigt das, wie stark dieser Mann, wie ernst er das nimmt. Der sagt, ich spiele damit nicht. Das ist nicht so ein Add-on zu seinem Leben. Ja, das war echt eine coole Erfahrung hier, hat mir Gesundheit gebracht. Total überraschend, habe ich echt viel auch zu erzählen und so. Und Gott, ich werde auch mal an dich denken und dir Opfer bringen und so. Nee, das war eine komplette Umkehr. Der ist konsequent. Es ist ja in vielen Fällen, ich sag mal so, in der christlichen Geschichte, wenn man so will, in der Entwicklung des Christentums so gewesen, dass man Sachen von den Ländern, da wo man Menschen mit Gott bekannt gemacht hat, reingenommen hat, die Feiertage und dies und jenes und solches und das alles so ein bisschen vermischt hat. Der ist total konsequent hier. Der weiß, dass das keine Spielerei sein darf. Und das ist also eine Herausforderung. Wie ernst meine ich das? Wie ernst meinst du das? Man kann es ja immer noch so als gute Idee mit reinnehmen. So ähnlich wie, klar, ich finde vegan auch total super. Das kann man neben so einem Schnitzel einfach auch gut vertragen. Ne? Doch, ich esse auch vegan, keine Frage. So nach dem Motto, ne? Das ist toll. Bergpredigt und dies und jenes und 10 Gebote, es ist super. Doch, bin ich dabei, mache ich mit. Beten, auch super, ne? Doch, ich gehe auch in Gottesdienst. Ne? Ich unterstütze auch Benachteiligte. Ich glaube auch, dass es einen lieben Gott gibt. Ich bin davon überzeugt, dass da muss was sein. Alles super. Alles dabei. Aber im Alltag zeigt sich davon nicht so viel. Ja, wenn da ein Gott ist, der allmächtig ist, der alles in der Hand hat, du dauernd Angst hast, wenn du fromm redest, aber eigentlich letztlich gewalttätig bist, deinen Ehepartner total verachtest, wenn drüber gesprochen wird, ist der Mann, die Frau scheinbar das Letzte in deinen Augen. Du weißt natürlich, wie alles richtig läuft. Bei dir selber bist du da relativ großzügig in der Auslegung, ne? Also was richtig und falsch ist. Schließlich, meine Situation ist ja eine ganz andere, das kann man gar nicht vergleichen mit den anderen. Ne? Glaubst du nicht, dass du Gott Rechenschaft ablegen musst? Dieser Mann, der war total konsequent. Er wusste, ich kann nicht 2 Göttern dienen. Ich kann nicht 2 verschiedenen Personen, dem Götzen Rimnon und Gott Jahwe, dienen. Damit wird er nicht einverstanden sein. Übrigens kommt da nichts rüber, dass er Angst davor hätte, nicht mehr Rimnon irgendwelche Opfer zu bringen. Es ist total konsequent. Der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Das war für diesen Mann aus dem Alten Testament, ja, nur mal so, wo manche Sachen einfach auch noch ganz anders liefen, scheinbar total normal. Das muss jetzt Gott gewesen sein, der Mächtigste. Und dem möchte ich dienen. Und wenn du das ernst meinst, dann musst du eben manchmal auch über deinen Schatten springen, ne? Konsequenter werden. Demütig etwas annehmen, klar in deiner Lebensgestaltung sein. Der Naaman, der Naeman, der macht ernst. Der ist absolut überzeugt und der will das Leben. Der Anfang war eine Sklavin. Wer sich das nochmal anhören möchte, vor 4 Wochen, ne, ist auf unserer Webseite oder bei YouTube auch. Warum ich heißt es da in der Überschrift. Die Sklavin, die für ein Segen wird für diesen Naaman. Also lerne von Naaman. Sei nicht beratungsresistent, sei demütig und sei gottesfürchtig. Und das verleiht deinem Leben ein Ziel, ein Zielpunkt, darauf geht es zu. Und das macht Lebenswege gerade, auch in schwierigen Zeiten. Nicht, dass es keine Schwierigkeiten gibt, aber da kommt was Gradliniges rein. Dass nicht immer von einer Katastrophe in die nächste schipperst, ich meine nicht die äußeren Katastrophen, sondern die in deinem Leben, mit diesen doofen Entscheidungen. Sondern wenn du wirklich so ein Ziel hast, ich möchte das konsequent durchziehen. Ich will Gott an erste Stelle stellen. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Also nicht beratungsresistent, sei demütig und sei gottesfürchtig. Amen.